Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Herzlich willkommen bei Game Talk FM. Schön hast du eingeschaltet hier zum 37. Game Talk. Mit mir heute dabei ist einmal mehr der Butch. Hallo.
Hallo Joey. Ich hoffe, ich huste dir heute nicht so oft ins Mikrofon. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, man hört das nicht so fest.
Diesmal, ich glaube, eine Premiere im Game Talk. Das erste Mal sitzen wir uns also tatsächlich gegenüber. Ja, worum geht's heute? Der Titel hat es wie immer verraten. Wir werden sprechen über die HTC Vive von, wie es der Name schon sagt, HTC, aber auch von Valve, einer der möglicherweise potentesten Kandidaten im Rennen um die Gunst der Spielerschaft, wenn es um VR, Virtual Reality geht. Wir haben beide dieses Gerät getestet, geht vielleicht ein bisschen weit, zumindest in meinem Fall, aber mindestens mal ausprobiert. Und wir wollen euch jetzt heute davon erzählen. Wir wollen euch sagen, was das Ding denn so kann, was es vielleicht nicht kann, wo es gut funktioniert und wo noch verbessert werden muss. Bevor ich es vergesse, wie immer, die Shownotes zu dieser Episode sind zu finden unter gametalk.fm/vive. Oder sonst, wenn deine App schon schlau genug ist, solltest du in der Beschreibung schon alle Links und so weiter direkt bei dir auf dem Gerät haben. Ich habe es schon gesagt, die erste Frage hier auf meinem Zettel können wir uns eigentlich schon fast sparen. Was ist die Vive? Es handelt sich um eine Virtual Reality Brille. Wobei Brille ist in diesem speziellen Fall ein bisschen zu wenig gesagt. Natürlich, das Herzstück ist die Brille, aber es gibt dazu noch zwei. Jetzt hätte ich fast den Fehler gemacht und Sensoren gesagt, aber wir haben rausgefunden, es sind keine Sensoren. Es sind nämlich Sender, die im Raum aufgestellt werden müssen und die dann beim Motion Tracking helfen, dazu dann später. Und dann gibt's noch Controller dazu und ein paar Kabel. Und natürlich einen PC, den muss man aber selber schon haben.
Erst gerade kürzlich hat die HTC Vive nur 789 Euro gekostet. Normalerweise ist der Preis bei 899. Also das Ding kostet alleine schon was. Und eben, wie du schon gesagt hast, der PC muss auch leistungsstark sein und dementsprechend eher teuer anfallen. Also momentan noch ein Luxusgegenstand.
Ja, Preis vielleicht hier noch schnell der Direktvergleich zur Konkurrenz. Wir sprechen bei der Rift, Oculus Rift von 6,99. Es gab da auch eine Aktion 5,99, aber normal ist 6,99. Also preislich ein bisschen unter der Vive. Und der dritte im Bunde, die PSVR von Sony, wäre dann zumindest hier in der Schweiz bei gut 460. Dann braucht man aber noch die Kamera dazu. Das wären dann nochmal 60. Also die Preistabelle wie folgt. Das günstigste Modell PlayStation VR, dann etwas drüber Oculus Rift und dann ganz oben die Vive von HTC und Valve.
Also ich muss sagen, ich habe die Vive eben testen können bei einem Kollegen, der hat wegen dem Studium mit der Vive zu tun. Und wenn man sich so die Kiste anschaut, wo die Vive mitgeliefert wird und alles, was da drin liegt, das ist eigentlich schon eine ganze Ladung, was da mitgeliefert wird. Ich weiß noch, wie kritisiert wurde, als die Oculus Rift herausgekommen ist, dass in der Oculus Rift Kiste eben noch keine eigenen Controller mitgeliefert wurden, sondern nur der der alte Microsoft Xbox Controller. Aber bei der Vive, da kann man eigentlich nicht klagen, da ist wirklich alles mit drin.
Ja, also wir haben da, ich glaube, ich habe es schon gesagt, zwei Controller, zwei Lasersender, Brille, Kabel, dann Adapter, Dingens, Dongle. Das wäre es ungefähr. Was bekommt man denn? Was steckt denn da drin, wenn man das Teil mal aufschraubt? Bitte tut das nicht. Hier einfach Interesse halber. Ich werde dir noch ein Teardown-Video verlinken, wenn es dich denn wirklich interessiert, was da so Schönes drin steckt. Wichtig natürlich die Displays. Wir haben hier zwei Displays, ein Display pro Auge. Wir reden hier von 1080x1200. Das gibt also nebeneinander 2160x1200, ist also nicht 16:9 und das Ganze mit 90 Hertz. Weiter steckt da drin noch eine Kamera, die schaut nach vorne, also gleich wie ihr das auch tun würdet mit euren Augen. Die hat vor allen Dingen den Zweck, Objekte zu erkennen, dass ihr da also nicht in die Wand reinlauft. oder möglicherweise denn auch, wenn man das nutzen will, Objekte aus der echten Welt in die Spielwelt hinein zu blenden.
Man kann bei dem Controller effektiv auf einen Knopf drücken. Wenn man den genug lange gedrückt hält, dann wird die Kamera eingeblendet. Beispielsweise im Lab, dann hat man da so ein Werkzeug in der Hand und das Werkzeug lässt einen Bildschirm erscheinen und auf dem Bildschirm sieht man das Bild der Front-Facing-Kamera. Ein relativ schlecht aufgelöstes Bild von der Kamera, welche auf der Brille montiert ist. Aber das ist hilfreich, wenn man ja schnell sehen möchte, wer ist jetzt ins Zimmer gekommen oder sowas.
Zu den zwei Raumsensoren, ich glaube, wenn man das Sensor sagt, dann hat man es eigentlich schon falsch gesagt. Noch ein paar Sätze dazu. Das sind also zwei so kubusartige schwarze Dinger, die man bei sich im Raum platzieren soll, so in der Diagonale gegenüberliegend. Wir haben bis vor kurzem noch gedacht, das wären zwei Sensoren. Es ist aber nicht so. Die zwei Teile, die emittieren Strahlen und zwar dann immer in einem ganz bestimmten Puls. Und wenn ihr euch diese Vive mal anseht, dann merkt ihr, die hat vorne und auf der Seite, oben, unten hat die so Dellen drin und das gleiche gilt auch für die Controller. Und auf diese Dellen treffen dann diese ausgesendeten Strahlen ein.
Also es sind eigentlich Infrarotsignale.
Die treffen dann auf diesen Dellen ein, darunter befinden sich dann die Sensoren und die ganze Hardware kann so ausrechnen, wo befindet ihr euch im Raum, bewegt ihr euch, wo ist eure Position und dann noch mittels Gyrosensor im Headset und so weiter wird dann auch noch festgestellt, wie ihr euch gerade neigt, wie ihr euch dreht und so findet dann das ganze Motion Tracking statt.
Und laut eigener Aussage soll mit dieser Technologie möglich sein, dass man wirklich sogar also genauer als 1 Millimeter die Bewegungen des Spielers misst.
Je mehr von diesen kleinen schwarzen Würfeln, desto besser. Mitgeliefert sind 2. Ich hatte jetzt noch nie groß das Bedürfnis, jetzt hier irgendwie einen dritten zu brauchen. Für mich hat das so gut funktioniert. Und damit wären wir jetzt schon beim Eingemachten, nämlich bei den eigenen Erfahrungen. Butch, erzähl doch mal, in welchem Zusammenhang oder vielleicht auch in welchem Szenario konntest du die Vive testen?
Wie ich bereits gesagt habe, ich habe das bei einem Kollegen getestet, der arbeitet mit der Vive in seinem Studium.
Der Fonso, ja, schöne Grüße, der hat unser Logo gemacht.
Ja, also den habt ihr ja vielleicht auch bei Nerdy by Nerds beim alten Audio-Podcast gehört. Er hat da eigentlich seine Vive aufgestellt, aber eher etwas temporär. Mit 2 Stativen. Das ist eben auch wichtig, weil ich gemerkt habe, dass das leider nicht ganz so gut funktioniert hat. Die Stative, die wackelten manchmal, wenn man an denen vorbeigegangen ist. Und damit ist natürlich die ganze Sensortechnologie gestört und das Tracking der Controller und des Headsets hat teilweise dann nicht mehr so gut funktioniert. Aber trotzdem konnte ich da einen guten Eindruck gewinnen, wie die Vive sich anfühlt.
Kannst du noch was sagen zu den Platzverhältnissen? So wie ich das gesehen habe, hast du da wirklich so die Maximalfläche ausnutzen können? Also ihr seid ja da in einen speziellen Raum gegangen und an Platz hat es da wirklich nicht gemangelt.
Ja, also die Diagonale ist da ein bisschen weniger als 5 Meter gewesen. Also die maximale Größe, welche die Vive überhaupt zulässt.
Ist 5 Meter, genau. Und ihr habt also quasi fast das ausnutzen können.
Ja. Und interessant finde ich auch noch, das habe ich mal gehört bei einem der früheren Produktvorstellungen. Die Idee wäre, dass man später vielleicht, wenn dann mit der nächsten Generation, dass man mit zusätzlichen Kameras auch beispielsweise einen benachbarten Raum in den gleichen Vive-Raum integrieren könnte. Also das ist dann, also
krass.
Das ist dann noch ein anderes Ding. Momentan ist man auf so eine 5-Meter-Diagonale beschränkt, aber das ist auch genügend.
Ja, ich kann quasi gerade vom Gegenteil berichten, also was zumindest die Platzverhältnisse betrifft. Ich habe das relativ in einem engen Raum getestet oder ausprobiert. Was war da die Diagonale? Also wahrscheinlich sogar noch knapp unter der Empfehlung, was auch immer die Empfehlung da ist. Also man konnte da paar Schritte nach links, paar nach rechts, 2 Schritte nach vorn, 2 Schritte zurück und dann war also fertig. Also ich war sehr stationär jetzt im Vergleich zu dir, Butch. Aber ich kann auch da sagen, das hat gut funktioniert. Man ist dann halt bei den Spielen so ein bisschen eingeschränkt. Man muss sich dann halt mehr porten oder mehr was spielen, wo man halt einfach sich statisch im Spiel positioniert. dazu dann gleich noch. Aber das hat auch funktioniert und meine Erfahrung zumindest so mit dem Tracking überraschend positiv. Ich hätte gedacht, funktioniert das? Ich weiß ja nicht. Ich habe da immer so an iToy gedacht, so Verzögerung und so weiter. Aber hat ganz gut funktioniert. Würdest du mir da zustimmen?
Wenn es funktioniert hat, also eben wegen diesen wackelnden Sensoren teilweise nicht so gut, dann hat das sehr gut funktioniert. Und was auch noch interessant ist mit der RAM-Größe, es gibt da teilweise Spiele, die skalieren die Spielwelt auf die RAM-Größe. Und das kann dann durchaus Unterschiede ergeben, wenn man einen größeren Raum hat, dass man dann beispielsweise auch noch ein paar andere Gegenstände im Raum hat, weil er größer ist.
Oh, okay, das ist aber irgendwie eine coole Idee, finde ich. Wenn wir schon bei den Spielen sind, dann sprechen wir doch kurz drüber. Ich habe eine Art Tower Defense gespielt. Ich weiß nicht mehr, wie das genau heißt. Man spielt einen Bogenschützen und muss heranstürmende Gegner abschießen, bevor die das eigene Tor einreißen und dann einmarschieren. Es war Bestandteil dieses Lab, The Lab by Valve. Da diese Tech-Demo-Spiele-Sammlung, denke ich, so könnte man es nennen. Und das hat echt Spaß gemacht, war sogar auch so ein bisschen anstrengend. Ich kann es hier kurz schildern. Man ist ein Bogenschütze, steht auf einem Turm und schießt auf heranstürmende Gegner. Alles sehr freundlich gehalten, Grafik ein bisschen reduziert, aber hat sehr gut veranschaulicht, was man da so Schönes mit der Vive machen kann. Cool war natürlich hier gleich schon wieder die Implementierung der Controller. Man hat einen Controller in der linken Hand, das bildet den Bogen, den anderen Controller in der rechten Hand, das simuliert dann halt die zweite Hand und den Pfeil. Und dann musste man den Pfeil mal einhaken in die Sehne des Bogens und dann so einlegen in den Bogen, dann aufziehen. Und das wurde irgendwie noch gut simuliert durch so eine Vibration in den Controllern. Man drückt auch hinten so eine Art, ich hätte jetzt schon fast Z-Knopf gesagt, Nintendo-Spieler wissen, wovon ich rede, so einen Trigger hinten. Damit hängt man dann ein und zieht auf und wenn man den hinten loslässt, wird dann der Pfeil abgeschossen. Und das hat also recht Spaß gemacht, war ein bisschen anstrengend und die Immersion, die war gar nicht so schlecht. Ich war also alles in allem recht positiv überrascht. Du hast das auch mal gespielt, glaube ich, ne?
Ja, also ich muss sagen, das war auch eine der Demos, die wirklich am meisten Spaß gemacht hat. Und am Ende muss ich auch sagen, da habe ich mich wirklich physisch betätigt. Also ich habe die Demo immer wieder neu gestartet, weil ich einfach mal eine bessere Punktzahl wollte. Ja, weil das ja so eine physische Tätigkeit ist, dann werden mit der Zeit auch die Arme schwer. Das Einzige, was mir bei diesem Spiel ein bisschen negativ aufgefallen ist, ist eine Beschränkung mit diesen Controllern. Also man hat ja da im Spiel einen Bogen in der Hand, aber eigentlich hat man ja keinen echten Bogen in der Hand, wenn man spielt. Und das lässt ein paar komische Fehler zu. Also wenn man mit dem Controller diese Geste des Pfeileinlegens macht, dann stimmt eigentlich alles noch. Aber wenn man den Bogen angezogen hat, dann ist es eigentlich möglich, die beiden Controller voneinander wegzubewegen, sodass es eigentlich nicht mehr stimmt, wie man den Controller hält. Also den Bogen hält.
Ja, ja.
Und das ist dann beim Zielen etwas komisch. In der Realität hält man eigentlich den Bogen etwas merkwürdig, aber im Spiel stimmt das. Und wenn man etwas treffen möchte, muss man eigentlich sich darauf verlassen, dass man das vom Gefühl her richtig hält.
Ja, also wenn man wirklich will, erreicht man so eine Dissonanz zwischen eigenem Movement und gesehenem im Spiel. Und das ist dann doch so ein bisschen verwirrend. Und ich habe schon gemerkt, ich denke, das zieht sich, ja, solange diese Mittel eingeschränkt sind, wird sich das noch durchziehen durch die Spiele. Man sollte sie wahrscheinlich schon so spielen, wie es dann gedacht wäre, sie zu spielen. Also man sollte nicht versuchen, sie zu verarschen, denn wenn man das schaffen möchte, wird man das schaffen, man wird sie verarschen können. Und man sollte wahrscheinlich schon so agieren, wie das mal gedacht worden ist, damit dann die Immersion und die Illusion wirklich funktioniert. Und ansonsten, irgendwann fällt das, wie du sagst, kann das auseinanderfallen, wenn man komische Bewegungen macht.
Aber es ist natürlich nicht mehr so wie bei einem Wii-Controller, dass man einfach zum Beispiel den Controller schütteln kann und damit einen Golfschlag ausübt. Es ist schon so, dass man mehr oder minder die Geste, wie es in der Natur wäre, nachvollziehen muss. Bei diesem Spiel funktioniert das relativ gut. Also es ist grundsätzlich eigentlich bei VR wahrscheinlich wichtig, dass man den Pfeil und die Dinge in die Hand nehmen kann, zumindest diese Gesten machen kann und nicht einfach nur irgendwie mit den Joysticks oder sowas agiert.
Ja, ja, also das hat für mich sehr, sehr viel zur Immersion beigetragen, dass ich echt mit den Händen im Spielen agieren kann, ohne zu weit vorzugreifen. Aber ich glaube, das ist dann auch so ein großer Vorteil gegenüber der Konkurrenz, also Oculus Rift und PlayStation VR. Jetzt, du hast auch noch was anderes, ja, gespielt ist vielleicht schon das falsche Wort, dich kreativ betätigt. Es gibt da eine hübsche Applikation von Google, die nennt sich Tilt Brush. Ich werde dir noch ein schönes Video in den Shownotes verlinken. Schau dir das mal an, sieht irgendwie echt toll aus, muss ich sagen. Ich sag's nochmal, gametalk.fm/vive, wenn die Shownotes nicht schon direkt bei dir auf dem Gerät sind. Jetzt, Butch, erzähl uns doch mal, wie fühlt sich das da an? Was konntest du da machen?
Also das ist auch nicht mehr wirklich ein Spiel, sondern vielmehr schon so ein Kunstprogramm. Da kann man eigentlich, ja, ist komisch so zu sagen, aber man kann in die Luft zeichnen. Also man hat da ja die Controllers bei der Vive und mit der Bewegung der Hand in der Luft kann man bei dem Spiel Laserstrahlen in die Luft zeichnen. Und wenn man auf der anderen Seite, also auf der linken Hand, hat man ein Tool, das ist so ein Controller mit verschiedenen Paletten und da kann man dann auswählen, welche Form von Pinselstrichen man in die Luft zeichnet.
Also man ist quasi in einem Photoshop drin.
Ja, nur dass halt die Unterlage eigentlich ein 3D-Raum ist, wo man sich drin bewegen kann.
Also man zeichnet frei in die Luft und entsprechend zeichnet man nicht auf eine plane Fläche, sondern man kann auch in die Tiefe hineinmalen. Mhm. Und ich vermute jetzt mal, wir haben ja dieses Motion Tracking, du kannst auch um dein Werk herumlaufen und von allen Seiten dran rummalen.
Das ist auch sehr wichtig, weil also ich habe da mich mal daran versucht, ein Pferd eigentlich ist es ja nicht mehr zeichnen, sondern plastizieren. Und dann habe ich das mal von einer Seite gezeichnet und wo ich da 90 Grad da rumgelaufen bin, habe ich gemerkt, ja, das stimmt ja alles nicht. Aber es ist auch kein Problem, weil man dann von der Seite nochmal zu zeichnen beginnt und wenn man da nochmal rumgeht, dann macht man noch die andere Perspektive und mit dem Überlagern der Striche entsteht da mit der Zeit dann wirklich eine plastische Form von einer Zeichnung.
Ja, echt cool. Schaut euch das Video an. Ich werde es in den Shownotes verlinken.
Ja, ich habe auch noch andere Demos probiert. Also ich war auch mehr auf der Demo-Ebene. Ich habe nicht etwas fertig entwickeltes gespielt.
Ja, so viel fertig entwickeltes gibt es ja halt leider auch noch nicht. Aber ja.
Beispielsweise eine Star Wars Experience. Da gab es zwei Varianten. Einmal so ein Lightsaber-Simulator, der von einem Fan entwickelt wurde. Da konnte man mit zwei Lichtschwertern andere, also Laserschüsse abwehren und zurückschießen. Und da musste ich sagen, das war für mich am Anfang, und ich habe da nicht lang weitergespielt, einfach zu schwierig. Also, weil diese Laser, die kommen doch noch relativ schnell. Und ich dachte immer, ich kann das im letzten Moment abwehren, aber dann war da irgendwie die Verzögerung für mich falsch oder das Spiel so programmiert, dass man halt genug früh reagieren muss. Und dann wurde ich immer doch getroffen. Also es wird schnell schwierig, wenn man vom Spieler verlangt, so auf ganz schnelle Dinge zu reagieren.
Würdest du da auch noch dem Tracking gewissermaßen die Schuld zuschieben oder was denkst du, woran liegt's?
Es gibt immer so eine Dissonanz, auch bei diesem Lichtschwertspiel, dass man irgendwie man nicht so richtig das Gefühl dafür gewinnt, wie man das im Raum hält. Also es sind ganz feine Fehler oder Unterschiede, die dazu führen können, dass man am Schluss dann wirklich Mühe hat, etwas mit dem virtuellen Gegenstand zu treffen. Aber es könnte auch sein, dass das bei unserer Demo so war, dass dadurch, dass das Tracking manchmal fehlgeschlagen ist wegen den wackelnden Sensoren, also diesen Kamera-Lightroom-Sendern eigentlich, dass es deswegen teilweise nicht funktioniert hat. Was ich von dem Spiel mitgenommen habe, ist, dass es wirklich schwierig ist, vom Spieler zu verlangen, zu schnell zu reagieren.
Okay, jetzt ein großer Punkt, von dem man immer mal wieder hört im Zusammenhang mit VR, sind solche Dinge wie Übelkeit. Wie war da deine Erfahrung? Hast du irgendwas gespielt, wo du am Ende gesagt hast, oh, aber jetzt zu viel, ich brauche eine Pause? Oder war das für dich gar kein Problem?
Also ich bin da offenbar sehr abgehärtet von an meiner langjährigen Game-Erfahrung. Also ich konnte da relativ lang spielen, ohne überhaupt was zu merken. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, als ich die Brille abgesetzt habe, nach einer längeren Phase, habe ich irgendwie ein komisches Motion-Sickness-Gefühl in der Realität gehabt.
Entzugserscheinungen.
Nee, also es ist ganz ein komisches Gefühl gewesen. Ich weiß nicht, ob das andere auch schon so erlebt haben. Also ich habe die Erwartung gehabt, dass sich die Realität ähnlich anfühlt wie die VR-Realität. Also ich hatte das Gefühl, meine Hände könnten jetzt auch solche typischen Controller sein. Wenn man die Brille absetzt und zurück in die Realität kehrt, da hat man ein bisschen, ja, ich kann es nicht anders sagen, den Kontakt verloren zur normalen Realität für einen gewissen Moment.
Interessant. Ja, ich für meinen Teil, ich war auch sehr erfreut. Mir wurde nicht schlecht, mir wurde nicht schwindelig, mir wurde nicht übel, gar nichts. Ich habe jetzt auch kein super schnelles Spiel gespielt, aber das ging soweit ganz gut. Je nach Spiel würde ich sogar die Behauptung aufstellen, du bist früher erschöpft in den Armen, bevor dir schlecht wird. Aber hier natürlich wie immer, wir können wohl nur für uns selber sprechen. Jeder Mensch ist anders. Das muss wahrscheinlich jeder mal selber irgendwo ausprobiert haben. Weil nur, weil es jetzt uns nicht schlecht wurde, bedeutet natürlich nicht, dass es niemandem sonst schlecht wird. Also probiert das, wenn es geht, irgendwo mal aus. Was ich noch hatte, war so ein bisschen Problem mit den Linsen. Also ich bin jetzt nicht Brillenträger, Butch, du auch nicht. Aber ja, wie soll ich das beschreiben? Am ehesten, vielleicht kann man das vergleichen mit dem Szenario, wenn man so ein Fernglas-Feldstecher nimmt und den auf die Augen setzt und dann merkt man so, hä, jetzt stimmt's irgendwie nicht. Und dann muss man da so den Augenabstand noch justieren und irgendwann bildet das Ganze ein schönes Bild. Und das Problem hatte ich auch, als ich die Brille zuerst aufgesetzt habe, war das so komisch, dass die Bilder, die waren zu wenig gut übereinander gelegt irgendwie. Es gab einfach nicht ein Bild, sondern ich habe wie so zwei Bilder oder eineinhalb Bilder gesehen und so kann man natürlich nicht spielen.
Also man könnte diesen Augenabstand ganz fein justieren.
Ich habe das ein bisschen machen können. Also was noch war nicht nur der Augenabstand jetzt in die Breite, also quasi von der Nase zu den Ohren, so in der Ebene, sondern auch noch der Abstand in der Tiefe, also quasi in Blickrichtung nach vorne. Ich musste die Brille auch sehr, sehr eng ans Gesicht ranziehen, damit der Abstand da gestimmt hat. Aber wie du sagst, das kann man einstellen und wenn man es dann mal richtig eingestellt hat, dann war es soweit auch ganz gut.
Bei dieser optischen Geschichte hatte ich auch Probleme. Und zwar gibt es ein Design-Detail, welches mich aktuell noch sehr stört. Da hat es eben solche Linsen verarbeitet, die sind sichtbar im Sichtfeld. Wenn man an den Rand guckt, dann merkt man, dass am Rand der Linse halt, weil die Linse gewölbt ist, die Optik anders aussieht als in der Mitte. Also normalerweise ist nur die Mitte des Sichtfeldes scharf. Wenn man die Augen innerhalb der Brille bewegt, dann kann man, wenn man gegen den Rand guckt, komische visuelle Effekte sehen.
Das heißt eigentlich, wenn man sich umsehen will, muss man die Augen starr halten und sich mit dem Kopf umsehen, indem man einfach den Kopf neigt und Blick immer geradeaus. Das wäre so das ideale Szenario. Macht man natürlich nicht immer in der echten Welt. Wenn man also mal ohne den Kopf zu bewegen nach oben, unten, links oder rechts schaut, ja, dann sieht man dann eben diese komischen Dinge.
Ich frage mich, ist das, ob das eine optische Beschränkung ist oder ob das vielleicht noch gelöst wird. Weil das ist schon ein Detail, welches mich sehr gestört hat. Also ja, man neigt dazu, mit den Augen auf die Seite zu gucken. Und das funktioniert momentan noch nicht. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass die Spielentwickler die Peripher-Gebiete teilweise weniger auflösen. Weil man eigentlich nur in eine Richtung gucken sollte, werden die Bildrande, also die Welt, die 3D-Umgebung am Bildrande weniger hoch aufgelöst oder weniger detailliert aufgelöst. Somit kann man sich auch ein bisschen Leistung einsparen.
Okay, ja, vielleicht Leistung und Auflösung hier gerade als Stichwort. Wir haben es gesagt, wir haben 1080 x 1200 pro Screen, also quasi pro Auge. Wie hast du das festgestellt? Konntest du die Pixel sehen oder sagst du, nee, die Auflösung, die ist gut für mich, die reicht?
Ich glaube, das ist immer noch zu wenig. Man sieht die Pixel, wenn man hinschaut und ja, wenn man dann ein gutes Spiel hat, dann vergisst man die Pixel. Aber die sind effektiv noch sichtbar. Je nachdem, ich habe da verschiedene Demos angeschaut. Eine Demo, da erzähle ich euch später noch was dazu. Da war die Grafik im Grunde genommen viel besser. Und dadurch, dass eigentlich der Spielinhalt grafisch opulenter war, war auch diese Pixel-Geschichte weniger ein Thema.
Ja, okay.
Die Pixel in Kombination mit schlecht designten Spielwelten lassen dann die Immersion immer schlechter werden.
Ich würde dir auch zustimmen, die Auflösung, die ist soweit für so ein Generation 1-Gerät okay, so man kann es brauchen, ja, aber die muss da echt noch hoch. Also da die PPI, Pixel per Inch, die dürfen da echt nochmal einen Zacken nach oben geschraubt werden. Und das wird auch kommen, keine Frage. Ja, und wir wollen ja nicht nur Auflösung. Wir erinnern uns, wir wollen gerade besonders bei VR, wollen wir eine stabile Framerate. Wir wollen eine hohe Framerate. Hier ist jeweils 90 Hertz möglich. Ich würde behaupten, das würde ausreichen. Aber man denkt, man muss auf zwei Screens, also jeweils 1080 mal 1200, 90 Hertz rauspushen und dann noch in schicker Grafik, ist nicht unmöglich, aber braucht halt eine anständige Maschine.
Ja, man kann halt nicht bei einem VR-Headset die gleiche Grafik erreichen wie bei einem normalen PC, wo man das Ganze nur einmal darstellen muss.
Ja, das stimmt. VR wird einem gleich guten PC immer einen Schritt hinterher sein, ja.
Am Schluss bin ich mal gespannt, was alles möglich ist, wenn die mit Game Design weiter ihre ersten Gehversuche gemacht haben und vielleicht herausfinden, wie VR-Grafik auszusehen hat. Also ich habe da beispielsweise auch in diesem Vive Lab eine Demo gespielt. Da war die Grafik ja so eine Art Cell-Shading-Grafik. Ihr habt vielleicht auch schon bei irgendwelchen Videos gesehen. Es gibt da im Vive Lab eine Demo, wo man sich in einem so einem Magier-Hütte bewegt. Das ist effektiv so eine Art Cell-Shading-Look. Grafisch an sich nicht wirklich aufwendig, aber es funktioniert und sieht sehr cool aus. Und ich nehme, bei dieser Grafik hat die Immersion doch auch geklappt.
Okay, wenn du von Game Design sprichst, ist natürlich die Frage, ja, wie wird jetzt dieses Virtual Reality als Spielelement sozusagen implementiert? Ich habe ja aktuell noch so die Befürchtung, es wird einfach ein technisches Gimmick. Also es ist einfach am Ende eine sehr moderne Version eines Displays, ohne die Transition ins Gameplay zu schaffen. Und ich hoffe da sehr, vielleicht auch gerade aus der Indie-Szene, dass da ein paar kreative Ansätze noch kommen, wie man das implementieren will. Ich kann jetzt auch nicht gerade so eine super tolle Möglichkeit hier aus dem Ärmel schütteln. Ich erinnere mich da immer noch so ein bisschen zurück an dieses iToy für die PlayStation 2 damals oder vielleicht dann auch noch so an Kinect-Dinge. Es ist halt einfach so ein technisches neues Ding, aber es war nicht kreativer und es war mir zu wenig, um jetzt irgendwie meinen Controller oder meine Maus und meine Tastatur so aufzugeben. So. Und ich hoffe, dass wirklich spielerisch diese VR-Geschichte auch uns noch nach vorne bringt.
Also ich glaube, es wird wohl für die VR-Industrie entscheidend sein, ob die Spielerfahrung eine komplett andere sein kann. Also wenn auf VR-Plattformen einfach die gleichen Spielinhalte entwickelt werden, zum Beispiel ein Shooter oder ein Strategiespiel, ohne dass es ein anderes Spielgefühl ist, dann braucht man ja eigentlich die VR nicht. Also mit diesen unterschiedlichen Demos, welche ich gespielt habe, habe ich gemerkt, also es gibt vom rein anwenderischen Aspekt her, war es mir zum Beispiel wichtig, dass ich die Dinge in die Hand nehmen kann.
Ja, ja.
Ich war da beispielsweise mit dieser gut gemachten Magierhütte. Da konnte man leider nichts bewegen. Und das war sehr komisch. Ich wollte mit meinen Controllern da ranstoßen und habe erwartet, dass die Physik-Engine da mir erlaubt, das Zeug durch die Luft zu werfen. Das war da aber nicht möglich und das hat mich sehr gestört. Also ja, auch ja, wenn das nur eine Demo war. Was das Spieldesign grundsätzlich angeht, ich glaube, weil das ja so eine physische Erfahrung ist, ist es wichtig, dass man ein bisschen in eine Richtung von einem entschleunigten Spiel geht. Also man kann eben nicht erwarten, dass der Spieler da herumspringt und Saltos macht, sondern ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass man ein Spiel macht, wo man ein Inspector ist, ein Detektiv, ein Sherlock, oder der Sherlock Holmes, und dann ist man eine Mordszene und muss die Umgebung untersuchen, aber nicht einfach von irgendwelchen Monstern wegrennen. Weil, ja, weil die Welt an sich ist ja der wichtigste Inhalt bei VR. Also, dass man da ja drin ist und alles ansehen kann. Da sind da die Spielentwickler sehr gefordert, weil letztendlich sind es ja dann die Spiele, welche mich dazu bewegen würden, so ein Teil selber zu kaufen.
Ja, absolut. Um hier vielleicht noch einen kurzen Exkurs zu machen, ich schlage hier vor, wir blicken mal noch über den Tellerrand. Es gibt ja Stimmen und ja, so falsch liegen die vielleicht auch gar nicht, die behaupten, VR, schön und gut, vielen Dank da Spieler, die das Oculus-Ding da auf Kickstarter gefundet haben und das Ganze mal so angekickt haben. Aber für euch Spieler wird das am Ende nix, wir werden das nämlich in der Industrie gebrauchen. Also es gibt Leute, die behaupten, es wird sich durchsetzen, ja, aber nicht vom Spieler-PC oder vor der Konsole, sondern auf der Arbeit oder bei der Arbeit. Und da gibt es verschiedenste Anwendungsszenarien. Ich kann sonst mal noch einen Artikel verlinken, der so einen kleinen, schematischen, beispielhaften Überblick liefert über mögliche Anwendungsbereiche. Also wir reden da von Ausbildung, über Design bis hin zu Militär ist da ungefähr alles bei. Und da muss ich echt sagen, ja, da sehe ich's. Wenn man da gewisse Abläufe trainieren kann, ohne Material zu brauchen, weil das Material kann gespart werden, weil man ist ja dann in der Virtual Reality. Man kann Dinge erleben, die man sonst nur schwer erlebbar machen konnte. Man kann Szenarien üben. Man kann auch Abläufe oder Konstruktionen visualisieren, viel besser als auf einer Planenfläche. Also wenn ich was konstruiere, dann konstruiere ich das 1:1. Nicht nur flach, sondern auch in die Tiefe. Ich laufe dann um mein Design herum. Ich sehe von jeder Seite, wie es aussieht und so weiter. Also da sehe ich echt viel Potenzial. Ich sehe da mehr Potenzial als bei den Spielern hier, um ganz ehrlich zu sein. Butch, wie siehst du das?
Ich habe effektiv auch so ein Beispiel für eine Anwendung außerhalb der Spielewelt getestet. Und zwar war das von einem deutschen Startup-Unternehmen, die arbeiten mit Laserscannern. Und diese Laserscanner erlauben es, eine Umgebung hoch aufgelöst zu scannen, also ein 3D-Mesh zu erstellen und gleichzeitig aber auch diese 3D-Umgebung zu fotografieren. Und damit kann man dann diese 3D-Mesh mit einem Foto, einem hoch aufgelösten Foto überlegen.
Also quasi mit einer Textur.
Ja. Das Resultat von dieser Technologie ist, dass man wirklich fotorealistische Umgebungen erstellen kann. Ich habe da ein Anwendungsbeispiel angeschaut. Die haben irgendein altes, eine psychiatrische Einrichtung gescannt, welche schon seit Jahren nicht mehr bewohnt ist und langsam zerfällt. Man kann sich effektiv in diese 3D-Umgebung bewegen. Das hat sehr überzeugt. Also, die haben da an verschiedenen Stellen diesen 3D-Scanner aufgestellt, aber man kann sich effektiv im ganzen Raum komplett frei bewegen und man kann ganz nahe an die Dinge herangehen und die Auflösung von der Fotografie ist so hoch, dass man wirklich das Gefühl hat, das ist echt. Das Einzige, was nicht funktioniert, ist beispielsweise Fenster. Also ja, weil der 3D-Scanner kann nicht aus dem Fenster raus. Ja. Und dann am Fenster gibt es so komische grafische Effekte, wo dann irgendwo irgendwelche Mulden entstehen, aber das sieht dann nicht mehr richtig aus.
Aber Interaktion gibt es natürlich auch nicht, ne? Das wäre auch noch so ein großer Unterschied.
Also man die haben da ein paar Beispiele Tourist gemacht. Spielen. Sie haben da irgendwelche Flyer an den Boden gelegt, die kann man mit dem Controller hochnehmen und ansehen. Aber die Interaktion, die muss dann zusätzlich reinprogrammiert werden. Und wahrscheinlich ist diese grafisch aufwendige Simulation da nicht mehr so empfänglich für richtige Videospiele. Die wollen ihr Produkt zum Beispiel an Museen verkaufen, damit man da virtuell beispielsweise das Kolosseum oder so etwas begehen kann.
Ja, so tourismusmäßig. Ja, warum nicht? Da sehe ich es auch irgendwie.
Was natürlich auch ein Anwendungszweck ist, sind VR-Filme, da gibt es auch schon Diskussionen, noch keine richtigen Beispiele, aber man kann ja natürlich auch Filme machen. Und da wird dann der Spieler oder der Headset-Träger irgendwie mit dem Geschehen in den Raum gestellt. Das ist sicher noch interessant, passt auch ganz gut zu diesem entschleunigten Spielen, wo man eigentlich nur noch Spectator ist und nicht mehr aufgefordert ist, selber von den Monstern wegzurennen.
Ich konnte das sogar mal testen, nicht bei der Vive. Ich habe da eine Lösung von Samsung getestet. Also die haben ja auch so eine Brille, wo man vorne einfach sein Smartphone reinsteckt. Und dann konnte ich da so einen Film gucken. War schon ganz lustig. Man wird natürlich immer mit dem Film so mitbewegt in der Szene. Wenn der Film die Szene wechselt, wechselt er halt die Szene. Ja, die Transition ist da vielleicht ein bisschen komisch. Aber wenn man dann in der Szene drin ist, dann kann man sich ganz frei umgucken. Man kann also den Film gucken, ohne den Film zu gucken. Das ist irgendwie witzig. Die Immersion ist entsprechend auch besser, gerade wenn der Sound noch so ein bisschen surroundmäßig emuliert wird über die Kopfhörer. Ja, ist schon was ganz anderes. Macht schon Spaß, muss ich sagen.
Man kann VR-Sets aufstellen, also eigentlich so ein Stativ mit also mehreren Kameras, die überlappende Bildbereiche haben und diese ausrechnen. Das ist wird schon bereits gemacht, teilweise beispielsweise mit GoPros. Ich bin da noch nicht ganz überzeugt. GoPros sind natürlich nicht das Gelbe vom Ei, wenn es dann wirklich um Spielfilme geht. Ich habe auch gemerkt, dass mit diesen, also man kann ja bereits auf YouTube solche Filme anschauen, dass die Auflösung irgendwie noch beschränkt zu sein scheint. Und zwar sind diese 360-Grad-Filme eigentlich richtig, richtig groß aufgelöst, weil ja natürlich Bildinhalt für 360 Grad erstellt werden muss. Aber wenn man in eine Richtung guckt, dann sieht das noch nicht schön aus. Und an sich ist es schon ein richtig anspruchsvolles, großes Video mit sehr vielen Bits pro Sekunde. Aber ja, sieht halt immer noch schlechter aus als ein normales Video. Ja, warum würde man es mit einem 360-Grad-Video machen, wenn es dann am Ende schlechter aussieht?
Ja, verstehe ich schon. Ja, das wird eine Riesendatenmenge.
Aber man kann natürlich auch VR-Filme machen in künstlichen 3D-Umgebungen. Das ist auch noch eine interessante Geschichte. Wenn man dann eigentlich ja so einen Animationsfilm mit der virtuellen Welt um sich anschauen kann, ohne dass es ein gefilmter Film ist.
Ja, also quasi ein Spiel, wo man nichts spielen kann, wo man nur zuschauen kann.
Ja, die Anwendungsbereiche sind sicher vielseitig, aber das ist eigentlich noch die Grundfrage. Wann wird der Markt so weit sein, dass genug Leute überhaupt, also eine Vive oder ein anderes Headset besitzen, dass es einen Markt gibt, wo man so Entertainment-Angebote anbieten kann?
Wie so oft ist das wohl noch über den Preis geknüpft. Am Anfang ist es neu, ist es teuer. Mit der Zeit wird es dann günstiger und deshalb wird es auch zugänglicher für den Markt, so für den normalen Menschen da draußen. Und mit der Zugänglichkeit könnten dann auch die Angebote wachsen. Das ist ja immer dann so ein Kreislauf. Gibt es niemand, der es kauft, kommt keine Software dafür. Gibt es keine Software dafür, kauft es niemand. Das wäre dann der Teufelskreis. Ich hoffe, das gibt es auch dann umgekehrt nach oben. Ich sehe es schon noch sehr in der Nische. Es ist vor allen Dingen auch etwas, das kann man schlecht bewerben. Man muss es immer erleben, man muss es selber mal sehen. Man kann das nicht in der TV-Werbung anpreisen, man kann das nicht richtig in der Textwerbung, in einem Magazin oder wo auch immer anpreisen. Und dann ist es schon schwer, nur so mit Ausprobieren die große Masse zu erreichen. Man müsste dann an jeder Ecke so Demostationen aufstellen und das dann wieder mühsam, kostet Geld und so weiter. Ja. Um jetzt wieder zurückzukommen zu den Spielen, mal so ein ganz schüchterner Vergleich zwischen diesen drei Hauptkonkurrenten, also zwischen der Rift von Oculus und Facebook, der PlayStation VR von Sony und der Vive von HTC und Valve. Mittlerweile muss ich mir echt überlegen, wo sich da die Oculus noch platzieren soll, weil ich sehe da zwei Stoßrichtungen. Einmal das Voll Immersive Super Paket für komplizierter und teurer, da sind wir bei der Vive. Und dann auf der anderen Seite, dass ich will mich nicht mit Technik befassen, bisschen günstiger, ich will einfach spielen Ding, dann sind wir bei Sony. Und das Oculus ist da irgendwo so in der Mitte, ich kann sie nicht so richtig einordnen, ich weiß nicht so richtig, wozu ich die Oculus nehmen soll, wenn es auch eine Vive gibt, weil, und darauf will ich eigentlich hinaus, die große Stärke verglichen mit der Konkurrenz jetzt hier der Vive ist natürlich das Motion Tracking im Raum. Da würdest du mir wohl zustimmen.
Ja, das gibt es bei der PSVR ein Stück weit. Da haben wir ja dieses Tracking über die Kamera, die Stereokamera. Aber ich weiß nicht, wie weit da das Tracking geht. Also bei der Vive hat man effektiv dieses millimetergenaue Tracking, wo man sich auf den Boden knien kann und dann mit den Controllern irgendwelche Werkzeuge bedienen kann und diese ganz detailliert bewegen kann. Also besser geht das kaum. Also das funktioniert. Aber
jetzt schon, ja.
Da kann man also nicht mehr viel besser machen. Vielleicht, das ist noch so ein Ding, da gibt es schon einige Drittanbieter. Die Frage, kann man das auch mit Handschuhen machen? Momentan hat man da noch so zwei Remote-ähnliche Controller in der Hand. Das wäre doch ein bisschen schöner, wenn man die Dinge wirklich effektiv mit Handgestiken machen könnte.
Ja, echt, wenn man was greifen könnte. Nur hat man dann halt das Problem, wenn man was greift, hat man keinen Widerstand in der Hand. Keine Ahnung, wie sie das lösen wollen.
Da gibt es schon Konzepte, dass da irgendwie im Handschuh irgendwelche Drähte verarbeitet sind, welche dagegen Kraft geben.
Okay, krass. Ja, da kommt man natürlich an eine Barriere ran mit den Controllern. Es gibt da Spieler, die machen es schlauer und die geben dir nur Gegenstände, die irgendwie auch wie diese Controller geformt sind, dass das dann in der Hand irgendwie wieder Sinn macht. Manchmal dann halt auch nicht, dann bricht dort die Immersion so ein bisschen auf, aber immerhin kann man mit den Händen in der Welt agieren. Und da stimme ich dir zu, das müsste verbessert werden oder darf noch verbessert werden, wenn wir schon gleich bei dem Punkt sind. Wir haben es auch schon gesagt, Auflösung, die muss auch noch hoch. Framerate würde ich sagen, soweit so gut, viel mehr brauche ich da nicht. Aber was noch verbessert werden dürfte und so wie es aussieht, ist das auch schon unterwegs. Die Kabel, die dürften noch weg. Auch bei der Vive. Die sind dann doch schon sehr lang und riesen Kabelsalat um dich herum und da kann man sich irgendwie dran festhängen und anstoßen und alles Mögliche.
Es ist nicht nur so, dass es grundsätzlich stört, wenn man da über das Kabel läuft. Man wird auch vorsichtiger, weil man hat ja die Möglichkeit, sich frei im Raum zu bewegen, aber weil die Kabel da sind, gibt es doch nicht diese Freiheit, sich wirklich mal einmal 360 Grad zu drehen. Man ist einfach noch ein bisschen vorsichtig mit der Immersion. Man möchte nicht irgendwie über die Realität stolpern. Da würde es sehr helfen, wenn die Kabel weg wären.
Da soll ein Wireless-Kit schon irgendwie in der Mache sein, bald unterwegs sein. Ich hatte da zuerst Angst, so Latenz, ja, das wird dann ganz komisch. Scheinbar, ich habe es nicht getestet, aber nach eigenen Angaben, da soll die Latenz sehr, sehr gering sein. Also man soll gut damit leben können. Punkt 2 wäre dann natürlich Akku. Ist auch wieder so eine Sache bei kabellosen Geräten und so weiter. Ja, aber wenn die Kabel dann eines Tages da noch weg sind, für mich wieder ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Was sollte sonst noch verbessert werden, was wir noch nicht gesagt haben? Ich glaube, wir wären schon recht durch, ne?
Also ich habe ja schon bereits erwähnt, diese optische Ebene, kann man da irgendwie bessere Gläser verarbeiten? Oder?
Ja, größer müssten die dann vor allen Dingen sein. Die Screens müssten größer werden. Das macht dann halt die Brille wieder größer. Und größer ist dann wieder schwer. Das wird da wahrscheinlich so eine Balance, die da eingegangen werden muss. Um das hier langsam abzuschließen, ich muss sagen, für so eine Generations-1-Geschichte bin ich positiv gestimmt. Ich bin sogar fast ein bisschen überrascht. Ich bin ja sehr ein kritischer Mensch mittlerweile, aber das war schon relativ gut.
Ich glaube, die HTC Vive, die ist fast zwangsläufig ein Nischenprodukt, weil man einfach einen größeren Raum braucht. Man muss da die Kameras aufstellen und man braucht da ja vielleicht mindestens irgendwie 1,50 Meter auf 1,50 Meter freien Raum und das hat der normale Bürger irgendwo einfach keinen Platz für.
Ja, und 1,50 auf 1,50 wäre ja dann schon die sehr knappe Variante. Also ich würde jetzt mal behaupten, so 2 auf 2 Meter, so, da geht es langsam los, sonst kann man es auch sein lassen.
Ich habe mir schon Gedanken gemacht, dass vielleicht mit dieser VR-Geschichte die Arcades wieder zurückkommen.
Es gibt doch so in Zürich so ein VR-Center, glaube ich.
Das wäre eine Branche, die sich entwickeln könnte, diese VR-Arcades, wo man dann eben perfekt ausgestattete Räume hat, nicht irgendwelche Couch-Sessel, die im Weg stehen.
Und da sehe ich dann auch, die haben dann die neuen PCs mit den krassen teuren Grafikkarten. Dann kann man mal so ein paar Stunden richtig VR-mäßig in einer guten Umgebung die Sau rauslassen. Dann hat man es vielleicht wieder gesehen. ich weiß ja nicht, ob dieses ganze VR-Ding irgendwann einem auch zu viel wird, dass man das nicht immer haben möchte, dann kann man es da einmal richtig ausleben. Danach geht man wieder heim, man muss sich nicht um die Technik kümmern, man muss sich nicht um die Hardware kümmern, man kann einfach nur spielen. Ja, das sehe ich echt irgendwie, also das würde total Sinn machen.
Ja, und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das habe ich auch schon so in diesen VR-Produkt-Video-Geschichten gesehen, dass man in einem speziell dazu gedachten Raum beispielsweise auch, also physisch echte Gegenstände einbauen kann, die dann in der VR-Welt wieder existieren. Also beispielsweise eine Säule oder ein Stuhl, der sich genau an der richtigen Stelle befindet, sodass der Spieler auch eben die echten Gegenstände berühren kann, ohne dass er dann irgendwie in die Luft schlägt oder so.
Ja, ich könnte mir da schon den Third-Party-Markt vorstellen zu spielen, wie da auch immer so trackbare Schwerter und so weiter mitgeliefert werden. Dann hat man halt einfach so einen Schwertcontroller in der Hand, also ähnlich wie das irgendwie Nintendo immer mal versucht hat mit ihren Remote-Add-ons da. Warum nicht? Da sehe ich absolut Möglichkeiten. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier langsam mal den Deckel drauf. Fazit könnte man wohl sagen, wir sind beide positiv gestimmt. Es ist noch nicht alles so ganz da, wo wir es gern hätten. Aber es ist jetzt auch nichts Unmögliches, das noch verbessert werden sollte.
Ich würde euch empfehlen, wenn ihr die Gelegenheit habt, geht mal an eine Messe und testet das. Momentan ist so ein HTC Vive Headset oder generell, vielleicht mit der Ausnahme der PSVR, ist das alles nur ein Ding für Personen, die selber damit arbeiten möchten und entwickeln wollen. Also momentan gibt es auch schlichtweg zu wenig Angebote, Spiele und andere Dinge, dass man da wirklich genug aus der Rechnung herausbekommt.
Ja, stimmt schon. Also ich würde jetzt auch noch abwarten, probiert es mal aus, dass ihr einfach mal merkt, ist das was für mich, wird es mir übel, macht es mir Spaß, beispielsweise für mich persönlich. Also vor Generation 2 wird da keines der Geräte angeschafft.
Ja, ich bin selber immer auch ein Enthusiast, aber das ist mir auch noch zu früh. Ich bin auch mal gespannt, wie die Verbesserungen mit der zweiten Generation aussehen. Ob die beispielsweise auch diese kleinen technischen Details, welche wir heute angesprochen haben, erkennen und verbessern.
Ja, kabellos ist ja wie gesagt schon unterwegs. Da sind wir also guter Dinge. Jo, wenn du da draußen das möglicherweise schon selber mal getestet hast, Anmerkungen hast, dann lass mich das sehr, sehr gerne wissen. gametalk.fm/kontakt. Ich bin auf diversen Kanälen erreichbar. Facebook, Twitter, E-Mail und so weiter. Kommentarfunktion gibt's auch. gametalk.fm ist auch gleich schon das Stichwort. Schau mal da rein. Da gibt's auch einen hübschen Abo-Button. Dann bekommst du jede Episode direkt schon immer gleich nach Release auf dein Gerät. Wer sowieso schon hier auf iTunes zu Hause ist, da bin ich natürlich auch zu finden. Wer den Weg gehen möchte, gametalk.fm/iTunes. Und wenn du gleich da bist, dann hinterlass mir doch eine hübsche Rezension, am liebsten eine mit 5 Sternen, da habe ich viel Freude dran. Ansonsten bleibt mir wie immer noch mich zu bedanken hier beim Butch. Schön bist du vorbeigekommen, hier mal das erste Mal in Person, im Studio ist ein bisschen übertrieben, hier in meiner Wohnung. Vielen Dank.
Ja, ist auch mal eine andere Sache, weniger akustische Dissonanz und Probleme, wann spricht wer. Ab und zu ist die Realität doch besser als die Virtualität.
Ja, dann danke ich natürlich auch dir da draußen fürs Zuhören. Würde mich sehr freuen, wenn du das nächste Mal auch wieder reinhörst. Bis dahin viel Spaß beim Spielen, vielleicht sogar beim Virtual Reality ausprobieren. Wer weiß. Bis bald. Ciao.
Ciao.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk.fm. Till next time.